Ich muss nur gerade noch hier auf Start drücken. Ich begrüße am Telefon recht herzlich den Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion, Mitglied, aber auch bei der Beobachterkommission, die von der KSZE aus die jetzt anstehenden Wahlen in Sachen Präsidialreform in der Türkei überwachen soll. Ich begrüße André Hunko. Hallo, Herr Hunko.
Schönen guten Tag. Ich bin Teil der Delegation des Europarates,
ja.
Wahlbeobachterdelegation des Europarates.
Herr Hunko,
USZE, aber wir arbeiten da zusammen.
Okay. Herr Hunko, Sie machen sich gerade auf, in die Türkei zu reisen, um dort, wo in der Türkei vor Ort, die Wahlen zu überwachen?
Ja, ich bin Wahlbeobachter für den Europarat. Ich werde erstmal heute nach Ankara fliegen und dort finden morgen vorbereitende Gespräche statt mit den Vertretern des Ja-Lagers, den Vertretern des Nein-Lagers, mit der obersten Wahlbehörde, mit den auch den OSZE-Beobachtern, die schon länger vor Ort sind. Das ist sozusagen Vorbereitungstag morgen, und Samstag möchte ich dann zusammen mit einem österreichischen Sozialdemokraten in die kurdischen Gebiete fahren, nach Diyarbakir und dann weiter nach Mardin, um dann am Sonntag direkt dort die Wahlen zu beobachten.
Fahren Sie nicht doch auch mit ein wenig mulmigem Gefühl dorthin? Sie sind ja nun jemand, der sich insbesondere für die Menschenrechte der Kurdinnen und Kurden in der Türkei immer wieder nachdrücklich eingesetzt und damit bei Erdogan und Co. unbeliebt gemacht hat.
Naja, wir haben ja eine offizielle Einladung. Ich bin ja jetzt auch nicht völlig wild da unterwegs. Bin Teil einer offiziellen Wahlbeobachtungsdelegation des Europarates. Die türkischen Behörden haben uns eingeladen, die Wahlen zu beobachten. Und ich glaube nicht, dass es da von Seiten der Behörden Probleme geben wird. Hm. Für mich. Für andere mag das anders sein. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Es gibt ja auch noch zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter, und da habe ich das Gefühl, dass die Möglichkeiten für die leider sehr stark eingeschränkt sind.
Man kann ja dann auch das Ganze umdrehen, indem man die Wahlbeobachter vor Ort mit ihrer eigenen Sicherheit so unter Druck setzt, dass sie heilfroh sind, wieder wegzukommen und nicht ganz so genau hinschauen.
Naja, es gibt natürlich das Problem mit der Sicherheit. Es ist auch so, dass es eine Sicherheitswarnung durchaus gibt, in die genannten Regionen zu fahren, und auch die Wahlbeobachter des Europarates und der OSZE auch sehr eingeschränkt sind. Nun weiß man dann nie so genau bei solchen Warnungen, wie real ist das, wie weit wird damit vielleicht auch Politik gemacht. Wir werden uns das, also mein Kollege Stefan Schennach und ich, wir werden uns das am Samstag oder am Freitagabend sehr genau anschauen und dann auch kurzfristig entscheiden, ob wir das Risiko eingehen werden.
Nun waren Sie auch bei früheren Anlässen, früheren Parlamentswahlen, glaube ich, ne, auch schon vor Ort?
Ich war schon öfter. Ich habe eigentlich fast alle Wahlen seit 2011 in der Türkei beobachtet. Parlamentswahlen, auch die Präsidentschaftswahlen.
Inwieweit glauben Sie, dass, wenn die Bevölkerung wieder erwarten, tatsächlich mit einer, sagen wir mal, knappen Mehrheit mit Nein stimmen würde, dass sich das dann auch im offiziellen Ergebnis ausdrückt?
Naja, das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, dass dann auch die Glaubwürdigkeit dann des offiziellen Ergebnisses zu überprüfen. Es gibt natürlich große Sorgen von vielen Beobachtern auch, dass wenn das Nein-Lager vorne liegt, dass möglicherweise dann auch Wahlmanipulationen stattfinden werden oder dass vielleicht auch Wahllokale geschlossen werden mit dem Vorwand von Sicherheitsbedenken. Genau deshalb fahren wir ja hin, um auch vor Ort zu sein, um wenigstens ein bisschen bezeugen zu können, was am Sonntag in der Türkei passiert. Wir wissen es natürlich auch nicht, aber das ist ja der Sinn einer Wahlbeobachtung, solche Sachen dann möglichst live auch wahrnehmen zu können und nicht nur aus der Ferne.
Man kann ja die Frage der fairen und gleichen Wahlen, denke ich, auf zwei Bereiche eingrenzen. Auf der einen Seite der Bereich der Wahl selbst, da werden Sie nun vor Ort das Ganze beobachten. Und da wird eigentlich gesagt, dass zumindest vom Strukturellen her die Türkei in der Regel relativ für ordentliche Verhältnisse sorgt, auch mit anderen Ländern verglichen, dass aber natürlich im Vorfeld von fairen und gleichen Wahlen ja gar nicht ansatzweise die Rede sein kann, wenn man allein sich anschaut, wie viele Möglichkeiten und Zeit auf der einen Seite das Regierungslager hat, sein Referendum zu vertreten und auf der anderen in den vom Staat gesteuerten Medien und von Unternehmern, die dem Staat quasi gehören und von ihm die Aufträge kriegen. Das ist ja ähnlich wie bei Berlusconi in Italien früher oder heute bei Herrn Putin in Russland.
Also das ist ja auch der Grund, warum wir da sind, warum auch die OSZE-Leute schon da sind. Ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass von fairen Wahlen bestimmt keine Rede sein kann, weil das Nein-Lager durch die massenhaften Verhaftungen stark geschwächt ist. Von der HDP sind 13 Abgeordnete im Gefängnis, darunter die zwei Co-Vorsitzenden. Und die HDP ist ja auch ein wichtiger Teil des Nein-Lagers. Auch das ist schon benannt worden von den jetzt vor Ort befindlichen OSZE-Beobachtern. Der Leiter dieser OSZE-Beobachter, Michael Link, hat das auch heute sehr deutlich so zum Ausdruck gebracht.
Nun haben Sie gute Kontakte ja auch zu den zivilgesellschaftlichen Bereichen in der Türkei, Künstlerinnen und Künstlern, auch in Türkisch-Kurdistan. Ist das jetzt eine Hatz auf offene Regimegegner, die sich auf wenige Prominente fokussiert, um diese sozusagen auch im Schaufenster auszustellen? Oder geht das wirklich bis in die Provinzen hinein, diese Jagd, die da stattfindet?
Naja, es gibt schon sehr flächendeckende Repressionen auch in der Türkei. Alleine von der HDP sind ja nicht nur die 13 Abgeordneten, sondern etwa 3000 Aktivisten aktuell im Gefängnis. Es sind aus dem öffentlichen Dienst alleine in der Türkei seit dem Putschversuch letztes Jahr 130.000 Menschen entlassen worden, ohne Begründung, ohne Anhörungsmöglichkeit. Also wir haben es hier mit einem sehr tiefgreifenden Umbau auch in der Fläche des türkischen Staates zu tun. Das sind ja nicht alles, ich sag mal, Putschisten, diese 130.000. Ja. Ich habe auch mit etlichen gesprochen, auch mit der mit Gewerkschaften gesprochen. Das sind normale Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die vielleicht hier oder da sich kritisch geäußert haben oder eben nicht auf AKP-Linie sind. Auch das muss man natürlich alles mit berücksichtigen, wenn man über dieses Referendum am Sonntag spricht.
Nun ist es so, dass auch Beobachterinnen und Beobachter, auch Biografen, die Erdogan lange kennen und beobachten, ein bisschen rätseln. Er war ja ursprünglich eigentlich auf dem Weg, sich mit der kurdischen Minderheit anzunähern. Man hat Gespräche geführt, also auch mit der PKK, Verhandlungen. Es kam zum Gewaltverzicht, zu diversen Treffen. Man hat das auch relativ logisch begründen können, denn eigentlich sind gerade die Kurdinnen und Kurden in der Türkei relativ konservativ geprägt, auch was ihre Islamauffassung betrifft.
Ja.
Können Sie sich erklären, warum dieser Weg verlassen wurde? Ist das vielleicht der Preis, den Erdogan an den tiefen Staat in der Türkei aus Militär und Geheimdiensten bezahlen musste, um selbst seine Macht ausbauen zu können?
Ja, also er hat im Grunde genommen ist aus seiner Sicht auch diese Strategie gescheitert. Es war ja am Anfang tatsächlich so, dass die AKP auch über die kurdische Basis im Südosten der Türkei ihren Aufstieg genommen hatte. Aber schon bei den Regionalwahlen 2009 war eigentlich so der erste Einschnitt da, als dann doch relativ überraschend bei den Bürgermeisterwahlen in Diyarbakir, in Batman und in vielen anderen kurdischen Städten in Van, dass da doch die Kandidaten der eher links ausgerichteten BDP, damals heute HDP, die Wahlen gewonnen hatten. Es begannen dann die KCK-Prozesse. Aber es gab längere Zeit noch einen Versuch von Erdogan, um die Mehrheit der kurdischen Bevölkerung sozusagen als sunnitische Brüder und Schwestern zu kämpfen. Aber die Wahlen sind eigentlich regelmäßig in diesen Gebieten von der BDP und später HDP gewonnen worden. Und nach den verlorenen Parlamentswahlen im Juni 2015 als die AKP die absolute Mehrheit verloren hat, da hat Erdogan sich entschieden, eben diesen Weg zu verlassen und auf die Polarisierung zu setzen und auch die nationalistischen Wähler der MHP, der MHP anzusprechen. Und das ist die Linie, die er jetzt fährt. Also er versucht seine Macht im Grunde genommen durch Anpassung an die rechtsextremen Kräfte und durch Polarisierung des Landes bis hin zum Bürgerkrieg zu stabilisieren und auf diesem Weg das Präsidialregime jetzt durchzusetzen.
Ein türkischer Journalist, letzte Frage, ein türkischer Journalist, den ich längere Zeit schon kenne, der Erdogan durchaus nahe steht, auch früher schon, der hat mir gesagt, er gehe davon aus, natürlich, dass Erdogan nun diese Abstimmung mit einer, wenn auch nicht allzu großen Mehrheit von 5-6% gewinnen werde. Und außerdem danach dann allerdings nicht weiterhin die Situation weiter verschärfen werde, sondern er glaubt, dass Erdogan danach den Großmütigen geben werde, um dann wieder auf sowohl die EU, was das Abrüsten der Worte betrifft, als aber auch auf die Gegner im Lande ein wenig zuzugehen, auch im Vorfeld dann der nächsten Parlamentswahlen, um sich dann auch noch als Vater der Republik feiern zu lassen. Glauben Sie das? Halten Sie das für möglich und wahrscheinlich?
Also ich würde sagen, es ist denkbar. Das ist Spekulation natürlich, was danach passieren wird. Es rechtfertigt aber nicht, was jetzt passiert. Ja, es rechtfertigt jetzt nicht die massenhafte Repression, die gegenwärtig in der Türkei stattfindet. Und es rechtfertigt auch nicht dieses Präsidialreferendum unter Bedingungen eigentlich durchzusetzen, die für eine so weitreichende Entscheidung nicht gegeben sind. Also Ausnahmezustand, Verhaftung vieler Oppositioneller und so weiter. Herr Ungold, was danach passiert, das ja. ist möglich, aber das ist auch etwas Spekulation.
Ich frage Sie noch dann doch noch kurz als Abgeordneten, auch vor allem der Linkspartei, aus Ihrer Sicht, auch aus Ihrer Sicht und Beschlusslage der Partei heraus, hätte man nicht sehr viel früher und sehr viel konsequenter Erdogan gegenüber auftreten müssen und bei den dramatischen Menschenrechtsverletzungen hingehen müssen und sagen, okay, solange bis du das in Ordnung bringst, werden nicht nur die Verhandlungen über einen EU-Beitritt ausgesetzt, sondern gleichzeitig auch diverse Wirtschaftsabkommen auf Eis geschoben.
Ja, das ist zwar, was wir auch die ganze Zeit eigentlich schon gefordert haben. Es ist ja unerträglich. Es ist ja nicht nur so, dass kein Druck ausgeübt wurde, seitens der Bundesregierung, sondern lange Zeit auch ein sehr enger Schulterschluss mit Erdogan getroffen wurde. Zum Beispiel, ich habe vorhin die verlorenen Wahlen im Juni erwähnt, dann gab es ja Neuwahlen unter sehr schwierigen Bedingungen am 1. November 2015. Kurz vor diesen Neuwahlen war Angela Merkel auf Staatsbesuch in der Türkei, hat sich mit Erdogan in dem Palast getroffen. Und das war natürlich ein starkes innenpolitisches Signal zur Unterstützung von Erdogan. Und das ging weiter mit dem sogenannten Flüchtlingsdeal, der ja ein Merkel-Erdogan-Deal ist. Das ging weiter mit der Stationierung auch der deutschen Soldaten auf Incirlik, die ja langfristig dort angelegt ist. Also all das sind Schulterschlüsse, die eigentlich völlig unangebracht waren. Und wir haben immer gefordert als Linke, dass hier deutlich auf Distanz gegangen wird zu Erdogan.